So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Team-Podcast-Folge Nummer 114. An meiner Seite darf ich begrüßen den Tobi und den Dennis. Hi, ihr zwei.
Moin. Hallo.
Ich bin der Sven und wir möchten wieder über ein Thema sprechen, das uns auf dem Herzen liegt. Ein aktuelles Thema, was wir auch auf der Brettspiel-News-Webseite behandelt haben, ist das Ratingbomben bei BoardGameGeek. Also Spiele, die mit Absicht mit einer 1 schlecht bewertet werden, um sie eben im Rating abfallen zu lassen oder eben auf der anderen Seite wiederum mit einer 10 bewertet werden, um sie möglichst nach oben zu bringen im Rating. Was halten wir davon? Tobi, du hast dir im Endeffekt dieses Thema ausgesucht, gewünscht. Kannst du vielleicht uns da ein bisschen einführen?
Ja, wir hatten jetzt neulich auch schon mal bei mir im privaten Raum so Diskussionen gehabt und es hat wie die Faust aufs Auge gepasst, dass der liebe Daniel aus der Redaktion bei uns so einen Bericht darüber nochmal geschrieben hat. Aufhänger bei mir privat war das Review-Bombing bei Concordia oder zu Concordia von Awakened Realms, der neuen super-duper Special Edition. Und ja, ab dem Moment, wo bekannt wurde vor etlichen Monaten oder Jahren, dass Awakened Realms ja auch KI nutzt, in einem gewissen Rahmen, sagen sie zumindest. Also ist nicht alles KI erstellt, aber mittlerweile kann man auch nicht ausschließen, dass Photoshop KI auch verwendet. Ab dem Moment holen alle ihre Heugabeln raus und es werden die Einsen nur so gespammt bei BoardGameGeek, was mittlerweile, ich bezweifle es, dass Concordia im Moment über ein Rating von 4, irgendwas wieder rübergekommen ist und das Spiel ist noch nicht mal draußen und Concordia ist ein absolut super Spiel. Kleine Spoiler, das werde ich wahrscheinlich bald auch nochmal erzählen, weil ich das zum ersten Mal gespielt habe, aber ja, das war da so ein Aufhänger und der Aufhänger von dem Artikel auf unserer Website ist jetzt jüngst zu Brass Pittsburgh gewesen, weil wieder einige Leute mit Entscheidungen des Verlags nicht einverstanden sind und sie nutzen dann die einzige Möglichkeit, die sie sehen, das Review-Bombing, um ihre Meinung kundzutun. Habt ihr jemals schon mal eine 10 oder eine 1 vergeben, nur um irgendwie was auszugleichen oder wirklich etwas schlecht zu finden?
Also ich habe tatsächlich noch nie eine 1 vergeben. Ich habe mal eine 3 vergeben, weil mir das Spiel tatsächlich nicht gefallen hat, beziehungsweise ich es als unspielbar empfand.
Aber du hast es gespielt.
Ja, natürlich habe ich es gespielt, ja, ja. Klar. Ich habe auch 10er vergeben, also einige Spiele, eine Handvoll, vielleicht 10, 12 Spiele sind bei mir mit einer 10 geratet, aber die liebe ich auch abgöttisch. Also Vize Kraken ist darunter, Platten der Clocktower ist darunter. Spiele, die ich halt wirklich sehr, sehr gerne spiele. Und
das
nicht
hätte ich
einfach
ja gar
nur,
nicht
um
erwartet.
Und nicht, um sie einfach irgendwie auf BoardGameGeek hoch zu raten. Das, nein, mache ich nicht. Ich benutze ja auch dieses BoardGameGeek Rating für mich selbst als, wie fand ich denn das Spiel? Wenn ich es jetzt nach 3 Jahren oder sowas, schlägt es wieder jemand vor, komm, spiel mal das Spiel, dann gucke ich vielleicht mal bei BoardGameGeek, wie fand ich das Spiel eigentlich für mich persönlich, wenn da eine 1 drin steht oder eine 10, weil ich es einfach raten oder hate raten wollte, dann kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Für mich ist das die Wertung für mich. Ich mache das nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich.
Also kann ich mich nur anschließen. Also ich rate auch nur Spiele, die ich gespielt habe. Und tatsächlich 3 ist bei mir auch das Schlechteste, weil ich finde, also zum einen, genau, spiele ich, wenn ich weiß, ein Spiel ist super schlecht, spiele ich es, glaube ich, nicht. Und ich finde es so ein bisschen, ja, tatsächlich, auch bei einem Spiel, was mir dann vielleicht überhaupt nicht gut gefällt, hat sich irgendjemand was gedacht und Mühe gegeben. Ich finde das so ein bisschen, weiß nicht, ich mag das nicht. Also ich brauche keine 1 vergeben. Bei einer 3 wird auch klar, dass das kein gutes Spiel ist für mich. Genau. 10er habe ich auch. Vize Kraken ist bei mir auch eine 10. Aber tue ich mich aber schwer, mit 10er zu vergeben, weil ich weiß auch nicht. Meistens sind es dann 9er. Ich denke, ah, vielleicht kommt irgendwann das Spiel, was noch besser ist.
Ich hatte tatsächlich 10er ganz am Anfang von meiner Crowdfunding-Zeit, hatte ich auch mal gerne eine 10 vergeben, weil man dann schon sehr investiert war in ein Spiel. Und ganz am Anfang, das waren halt auch die wenigen hochpreisigen Spiele. Mittlerweile kriegst du ja ein gehobenes Kenner- und Expertenspiel auch kaum noch unter, ich sag mal, 80, 90, 100 Euro. Das waren früher einfach diese Kickstarter-Preise. Klar, ne, wenn ich jetzt sage früher, das ist dieser typische Inflationseffekt, der auch nochmal mit hinzukommt. Aber ja, wenn ich mir das jetzt hier genauer anschaue, Concordia Special Edition hat eine Geek-Bewertung von 4,8. Man orientiert sich ja trotzdem schon irgendwie an diesen Werten, wenn man ein Spiel neu kennenlernen will oder wenn jetzt über 1100 Spiele neu in Essen angekündigt werden, eine Vorabliste veröffentlicht wird. Ich gucke mir selbstverständlich dann auch an, kann das was, haben das Leute schon bewertet? Und wenn ich jetzt hier sehe, 250 Kommentare und über 600 Ratings, gehe ich schon davon aus, dass die Leute sich eine fundierte Meinung gemacht haben. Und wenn das Spiel dann einmal raus ist, wer nimmt da seine ganzen Kommentare wieder zurück? Also das fließt ja alles in diese Wertung ein und da gab es auch schon etliche Diskussionen darüber, wie weit ist dieses Rating da von Boardgame Geek auch wirklich noch fair? Inwieweit kann das moderiert werden? Sie haben ja dann schon selber ihr Geek-Rating mit ins Leben gerufen, das dann auch mit zusätzlichen Stimmen dann viele Zehner oder viele Einser dann rausfiltert. Ja, aber letzten Endes, was einem hier ins Auge springt, ist trotzdem eine 4,8 mit einem roten Hintergrund. Achtet ihr noch groß auf solche Werte?
Ja, eben, das wollte ich auch gerade eben noch einwenden. Ja. Von der Seite betrachtet, wenn ich mich für ein Spiel interessiere, dann achte ich tatsächlich auch auf dieses Boardgame-Geek-Rating. Und eine 4,8 wird mich schon sehr stutzig machen.
Aber ich glaube,
und jetzt wissen wir in dem Fall ja auch, dass Concordia ein super Spiel ist, ne?
Ja, ich habe Concordia damals gespielt. Ich habe es auch für Brettspiel-News damals rezensiert. Einige Zeit her. Es ist nicht meine Art Spiel. Es hat bei Boardgame-Geek ein Rating von mir bei 6,5 bekommen. Was immer noch für mich ein gutes Spiel ist. Also eine 6 ist ein gut spielbares Spiel. Wenn es irgendjemand vorschlägt, würde ich es auch gerne mitspielen. Ich würde es aber nicht selbst vorschlagen. Also ich halte mich bei Boardgame Geek tatsächlich an die Texte, die da dabei stehen. Und viele sagen ja, alles unter einer 7 spiele ich nicht. Da bin ich anderer Meinung. Weil eine 6 ist immer noch ein gutes Spiel. Eine 5 ist eigentlich der Durchschnitt, nicht die 7.
Aber die Frage ist ja auch immer, wer schaut eigentlich auf die Boardgame Geek Ratings? Also sind ja doch in der Regel Vielspielende. Und dann hat man auch, glaube ich, die Diskussion mitbekommen. Und ich finde auch, die Frage ist ja, wie aussagekräftig sind diese Wertungen überhaupt, weil man ja auch schon merkt, dass es viele Spiele gibt, also die unbekanntere Spiele oder eher einfache Spiele, die etwas, nach meinem Empfinden immer etwas eher schlechter bewertet sind auf Boardgame-Geek, weil einfach doch die meisten, die da unterwegs sind, halt anspruchsvolle oder komplexere Spiele bevorzugen und ich finde, das schlägt sich durchaus in den Bewertungen nieder, also bei Familienspielen oder einfachen Spielen würde ich auch schon sagen, mit einer 6 ist das schon ein gutes Spiel oder kann halt auch einen persönlichen Geschmack treffen und dann ein herausragendes oder ein sehr gutes Spiel sein. So, also von daher, was dann jetzt die 8 kriegt und was eine 9 hat oder, na gut, 9 glaube ich, ja, ist eher sowieso schwierig zu sagen und zu sagen, ist das jetzt wirklich ein Qualitätskriterium?
Aber das ist ja gar nicht das Problem, dass Familienspiele ein bisschen weniger Punkte haben, sei es drum, klar, es sind da ja die Expertenspieler unterwegs oder vielleicht Kennerspieler. Die Spiele kriegen ja kein Bombing ab, so wie es jetzt Concordia gekriegt hat. Eine 4,8 habe ich gesagt, bei Concordia ist absolut nicht gerechtfertigt für dieses Spiel, nur weil es eine AI-Grafik hat. Bei Barrage war das damals auch so, die Kickstarter-Kampagne lief halt nicht so, wie es da laufen sollte. Es wurde Ewigkeiten nach hinten verzögert. Dann haben die Leute auch eine 1 vergeben. Oder Brass Birmingham war das, glaube ich, damals, wo sie hochgehoben haben auf Platz 1, um Gloomhaven vom Thron zu stoßen. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Was bringt mir das, ein Spiel auf Platz 1 zu heben, um anderes runter zu raten? Habe ich was persönlich davon oder nicht? Ja, um meinen Frust irgendwie zum Ausdruck zu bringen, wenn ich keine andere Möglichkeit sehe. Aber ganz ehrlich, wenn ich gegen KI-Grafik bin, dann kaufe ich mir das Spiel nicht. Wenn ich das hässlich finde, dann kaufe ich das Spiel
das
nicht.
Das ist ja eben der größte Hebel, den man doch hat, einfach das Spiel nicht zu kaufen. Ich muss da hinzusagen, also Awaken Realms sagt ja, sie nutzen KI im Entwicklungsprozess, haben aber auch etliche Designer, die sie angestellt haben, die keine KI sind, die diese Illustrationen auch selber machen. Klar, es gibt einen gewissen Look, da wird man halt heutzutage echt super misstrauisch. Bei allem, wo wir, entschuldigt die Wortwahl, zugeschissen wird mit YouTube-Shorts und TikTok-Reels, wo mittlerweile eigentlich fast schon jedes Video KI ist oder man das immer hinterfragt und man nur noch zugemüllt wird, ist man hier natürlich dann auch super skeptisch und beäugt. Das ist einfach eine super dumme Zeit für so ein Medium, für solche Spiele. Ich kann jetzt nicht viel sagen zu den vielen Special Editions von Awakened Realms, also das Castles of Burgundy, die Special Edition habe ich nicht gespielt. Aber es kommt ja trotzdem gut an. Und da haben wir jetzt auf einmal so eine Diskrepanz. Der gleiche Verlag, vermutlich auch die gleichen Illustratoren im Hintergrund, aber eine schlechte Meldung, ja, oder vielleicht auch eine schlechte Entscheidung im Verlag. Und schon passiert sowas hier und man nutzt dieses Mittel. Aber dann auch diese Spirale finde ich ja dann auch noch umso witziger in Anführungszeichen. Die ganzen Leute, die sagen, ich gebe jetzt hier eine 10, um die Einser auszugleichen. Also das führt ja das komplette System dann auch wieder ad absurdum.
Absolut, ja.
Wobei ja, soweit ich weiß, Boardgame Geek das ja auch bewusst offen lässt, diese Bewertung, ne? Was man jetzt bewertet. Also es ist ja nicht festgeschrieben, also dass die Texte, die unter den Bewertungen stehen, an denen ich mich auch persönlich orientiere, weil ich auch das, wie Sven auch sagte, vor allem auch für mich bewerte, sind ja extra nur als Orientierung ausgewiesen. Ne? Also ich hatte jetzt im Zusammenhang mit den KI-Sachen was gelesen, Kommentar, wo jemand sagte, naja, wenn ich das ganze Spiel bewerte, bewerte ich auch die Grafik. Und wenn ich halt der Meinung bin, dass für mich eine KI-Grafik nicht geht, dann bewerte ich es halt auch schlecht. Genau, also solange sozusagen nicht klar ist oder verbindlich ist, dass hier nur das Spielgefühl oder wie auch immer, ne, also dass das Spielerische bewertet wird, sondern das Gesamtpaket bewertet wird, wird es ja auch in Kauf genommen, dass damit auch andere Aspekte des Spiels bewertet werden.
Aber kann man das nicht erst so wirklich bewerten, wenn das Spiel raus ist, wenn die Leute das in der Hand haben? Also ist vielleicht hier auch der Zeitpunkt, wann kann ich ein Spiel bewerten, nicht super kritisch und nicht erst, ja. Es ist ja noch nicht mal die Crowdfunding-Kampagne von Concordia gestartet worden. Es war nur die AR Next-Ankündigung und schon sind die Leute auf die Barrikaden gegangen.
Ich sage auch nicht, dass ich das jetzt, also ich persönlich finde, aber das ist ja auch so ein bisschen einfach diese Internetlogik, ne? Oder Social-Media-Logik, die halt dann bei Boardgame Geek über diese Ratings ausgetragen wird, anderswo halt dann über Kommentarspalten. Mit dieser ganzen Erregungsgeschichte kann ich persönlich nicht so viel anfangen, ja, immer gleich auf alles drauf zu gehen. Wo man sich aber auch fragen kann, also da sind ja auch Profis am Werk und die hatten ja auch schon mal so einen KI-Shitstorm gehabt, warum die das jetzt so mies kommuniziert haben. Also vielleicht wollten sie auch mal gucken, können wir jetzt oder ist die Zeit immer noch nicht reif? Die Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall bekommen und ich denke, die Kampagne wird ja trotzdem ein Erfolg werden. Aber also die Frage ist, ob da wirklich der Schaden angerichtet wurde oder nicht.
Ja, am Schluss, wenn eine Kampagne, ich glaube, das fing so richtig mit Agricola an, wenn ich mich richtig erinnere, die Special Edition, die sie oder auch Puerto Rico, wenn ich mich recht entsinne, Agricola im Crowdfunding liegt jetzt auch bei über 7 Millionen $. Ja. Ist das wirklich ein schlechtes Crowdfunding? Hängt halt davon ab, wie viele Leute müssen davon bezahlt werden. Ja, Awakened Realms, was haben die? Vielleicht auch so um die 100 Mitarbeiter mehr? Dann ist es vielleicht auch in einer anderen Relation zu sehen, als wenn jetzt jemand im Drei-Mann-Unternehmen eine Millionen-Kampagne aufzieht.
Ja, klar, die brauchen auch viel Geld rein, müssen viel Geld reinspielen auf jeden Fall, ne, um das am Laufen zu halten, das ist klar.
Also das wird sicherlich schwierig, das irgendwie zu bewerten. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist in der Kommunikation, in der weiteren Kommunikation nicht unbedingt besser gelaufen bei denen. Aber der Aufhänger unseres Artikels auf der Website ist ja jetzt nicht nur Concordia, das war jetzt bei mir privat das, sondern das ist ja ein ganz allgemeines Phänomen, wenn ich das jetzt richtig dann noch im Kopf habe, bei Brass Pittsburgh ist man mit der Deluxifizierung, mit dem Preismodell da nicht einverstanden. Ja, dann kauf's nicht. Es gibt doch schon Brass Birmingham, es gibt Brass Lancashire. Dann kauf eins davon, weil zu 85% wird das Spielgefühl das gleiche sein. Wer sich damit irgendwie auseinandergesetzt hat, der sieht das auf einen Blick. Die Karte ist nahezu identisch, ja, und dann kommen halt irgendwie ein paar andere Sachen dazu. Also die großen Kenner und Lieblinge oder Liebhaber, die steigen da ein. Aber ich glaube, die Leute, die sich da jetzt irgendwie aufregen, das passiert doch nur des Aufregens willen.
Ja, du kannst doch deinem Frust schon Ausdruck verleihen, indem du einfach einen Kommentar bei der Crowdfunding-Kampagne hinterlässt oder sonst irgendwas. Aber du kannst doch ein Spiel nicht bewerten, so wie du es schon jetzt zweimal gesagt hast, wenn du es noch nicht mal gespielt hast, weil du bewertest das Spiel. das Spielgefühl. Macht mir das Spaß oder nicht? Das kannst du ja nicht bewerten, es ist zu teuer. Das sollte eigentlich überhaupt nicht in die Bewertung einfließen. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch niemandem verbieten, zu bewerten. Ich meine, das ist eine Meinungsfreiheit. Wenn ich das für eine 10 halte oder für eine 1 halte, dann ist das okay, dann muss das akzeptiert werden. Die Frage ist aber auch auf der anderen Seite, was kann Botgame Geek dagegen machen? Sollen die überhaupt irgendwas machen? Sollen die das Rating erst starten, wenn das Spiel wirklich auf dem Markt ist? Oder sollen sie Leute rausfiltern, die ganz viele Einser vergeben für viele Spiele? Gibt aber vielleicht auch Menschen, die sind halt digital. Die bewerten halt nur, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und das halt mit 0, also mit 10 und 1. Kann es ja auch geben. Also wäre dann vielleicht auch ein bisschen unfair.
Ja, ich wüsste auch nicht, wie man das dann irgendwie anders handeln könnte. Ne? So eine Art vorläufiges Rating. Aber wie willst du das machen bei Crowdfunding? Wann kannst du das freischalten? Sobald der Erste sein Paket gekriegt hat? Oder wenn du jetzt irgendwie ein Release von einem Retail-Spiel dir anschaust, wer darf als Erstes bewerten? USA oder doch der europäische Markt?
Ja, ist auch die Frage. Ich meine, es gibt ja auch Reviewer, die Spiele vor der Crowdfunding-Kampagne kriegen und die können ja auch schon eine Meinung haben.
Und die haben wahrscheinlich eine legitimere Meinung.
Ja, wahrscheinlich. Boardgame Geek sollte da eigentlich da nichts restriktieren, sondern die User sollten einfach sich an der Nase zu fassen, an die eigene Nase fassen. Das wird aber schwer.
Ja, ich glaube, man muss halt einfach die Boardgame Geek-Bewertungen einordnen, ne? Und ich glaube, wenn man eine gute Spielempfehlung haben möchte, dann sollte man lieber den Podcast seines Vertrauens hören und sich da beeinflussen lassen. Dann weiß man auch, wie das Spiel sich spielt und sieht nicht nur eine Zahl.
Und vielleicht auch die letzte Teamfolge anhören. Ja. Wie beeinflussen wir uns gegenseitig?
Genau, das war sehr interessant.
Ich glaube, ganz viele, wie ihr schon gesagt habt, ganz viele, die auf Boardgame Geek sich rumtreiben, die wissen auch um die Diskussionen um solche Spiele, um solche Bombings. Einige wenige werden es nicht wissen oder vielleicht sogar viele, aber vielleicht fällt es dann auch gar nicht ins Gewicht. Und wenn das Spiel dann tatsächlich rauskommt und die echten Bewertungen kommen, dann wird es auch seine richtige Bewertung kriegen am Ende. Das jeweilige Spiel. Hoffe ich doch zumindest. Gut. Habt ihr denn noch was zu diesem Thema zu sagen oder kommen wir zu unseren gespielten Spielen?
Ich habe fertig.
Du hast fertig, ja. Dennis auch nickt. Genau, Tobi, ich würde jetzt fast deine Stimme ein bisschen schonen und Dennis fragen. Was hast du denn gespielt, Dennis?
Ich war vorletzten Sonntag, auf einem offenen Spieletreff, dem Barmbecker Spieletreff im Kulturklinker. Da war ich schon jetzt ein paar Mal gewesen. Es ist ein von einem älteren Ehepaar veranstaltete Spieletreff. Die bringen da Teile ihrer eigenen Sammlung mit, aber ist halt öffentlich zugänglich. Man kann eine kleine Spende hinterlassen, genau. Es sind eher einfache Spiele, die dort gespielt werden, auch viele Partyspiele. Und ich habe dort Kusoka gespielt. Habt ihr das schon mal gespielt? Das ist von 2022 bei Pegasus erschienen.
Das klingt wie ein Spiel, dessen Cover ich vielleicht schon mal gesehen habe, aber der Name sagt mir halt jetzt im Moment
nichts. Ja, ist auch kein, also ich finde, ja, die Grafik ist so, weiß ich auch nicht, kann man ja immer drüber streiten. Das war 23 auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres. Ist vor allem kritisiert worden, weil die Anleitung so schlecht war. Dass es tatsächlich am Anfang von vielen auch falsch gespielt worden ist und ist deswegen auch ziemlich untergegangen. Aber es ist ein witziges und ganz interessantes Spiel. Ich habe selber auch, habe es ein paar Mal gespielt und genau, da war jetzt irgendwie, ich bin ein bisschen zu spät gekommen und dann liefen da noch ein paar versprengte auch zu spät kommen herum und wir hatten ein Spiel gesucht und dann haben wir zumindest zu sechst Kusoka gespielt. Das ist auch für 2 bis 6 Personen von Leo Colovini, genau. Es ist ein kooperatives Spiel. Thematisch planen wir den Ausbruch aus einem Zoo. Deswegen in diesem Titel Kusoka steckt Zoo mit drin und das ist irgendwie angelehnt. Wo habe ich es? Genau, es ist eine Anlehnung an das Wort Kusuka, das aus der in weiten Teilen Ostafrikas gesprochenen Sprache Swahili. Es bedeutet Ausbruch. Also ein Titel mit einem Wortspiel. Das Interessante ist, es ist so eine Art kooperatives Bluffspiel. Ich weiß nicht, kennt ihr Bluff aus den von Ravensburger aus den, ja, dieses Bluff, ich glaube, es war irgendwann in den 90ern Spiel des Jahres von Ravensburger.
Na, dieser Klassiker, ja.
Genau, alle mit dem, ne, Würfeln, und man muss immer schätzen, wie viele, also man hat die eigenen 5 Würfel unter einem Würfelbecher und man muss schätzen, wie viele Würfel eine Augenzahl zeigen. Bei Kusoka haben wir Karten. Es gibt 51 verschiedene Karten oder 51 Karten in 6 verschiedenen Farben. Und jede Farbe ist auch unterschiedlich oft vorhanden. Also von sozusagen die gelben Karten, da ist Popcorn drauf, sind nur 6-mal im Spiel, und die grünen Karten, das sind Luftballons, sind insgesamt 11-mal im Spiel. Man beginnt in der ersten Stufe, werden 20 von diesen Karten gleichmäßig verteilt an alle Mitspielenden. Und wie das oft bei solchen Spielen ist, gibt Kommunikationsbeschränkungen. Das heißt, ich sehe meine Karten und ich darf nicht drüber reden, was ich habe. Und jetzt müssen wir im Grunde gemeinsam rausfinden, wie viele Karten wir von welcher Farbe haben und von welcher Farbe wir die meisten Karten haben. Und dazu, es gibt einen Spielplan mit so einem fortschreitenden Weg, wo dann zum Beispiel auf dem ersten Feld steht eine orangene Karte. Und ich kann jetzt, ich bekomme am Anfang ein Tier zugeteilt, das hab auch eine besondere Eigenschaft. Jetzt lege ich einen Tierkopf, ich habe so eine Holztierköpfe, lege ich auf das Feld und signalisiere damit, okay, orange habe ich wahrscheinlich auf der Hand. So, und jetzt muss der nächste immer drüber gehen. Dann legt er aufs nächste Feld und sagt, vielleicht haben wir auch 2 gelbe, 3 blaue. So, und dann geht es aufs nächste Feld, dann sagt jemand, ah, orange habe ich auch, dann gehe ich mal auf 4 orange. Und so versucht man sich zu steigern und abzuschätzen, wie weit können wir gehen. Und man kommuniziert nur darüber, auf welche Felder ich jetzt setze, auf welche Felder ich nicht setze, was ich vielleicht überspringe. So, und da muss man sich so ein bisschen finden in der Kommunikation. Also was bedeutet das, wenn ich auf dieses Feld gehe? Was bedeutet das, wenn ich das Feld auslasse und so? Bis man dann, also man macht das so lange, bis jemand sagt so, okay, jetzt gehe ich nicht höher, wir haben nicht mehr als 6 Grüne. Und dann decken alle auf, haben wir dann mehr als die geschätzte Zahl, bekommen wir zur Belohnung Sterne. Je nachdem, ne, je weiter man nach vorne schreitet, desto mehr Sterne gibt es als Belohnung. Haben wir weniger als die geschätzte Zahl, dann kriegen wir nichts. Haben wir genau die geschätzte Zahl, dann kriegen wir sogar noch einen Joker ins Deck gemischt, der sozusagen für alle Farben zählt. Immer wenn ich genug Sterne habe, kann ich die nächste Stufe freischalten, und mit jeder freigeschalteten Stufe werden mehr Karten verteilt und irgendwann werden auch Karten offen ausgelegt. Das heißt, die Chancen sind immer besser, sind immer mehr Karten im Spiel, ich habe immer mehr eigene Karten, ich kann immer besser einschätzen, wie viele Karten wir haben. Nach 7 Versuchen sollte man in die Endzone des Spielbretts kommen. Dann, wenn wir dann aufdecken und wir haben die entsprechende Kartenanzahl, dann haben wir gewonnen. Und ansonsten haben wir das Spiel verloren. Und das ist tatsächlich ein wirklich sehr interessanter Mechanismus. Es ist wirklich ein bisschen kooperatives Bluffen, wobei man natürlich, ja, letztendlich natürlich versucht mitzuteilen, was man hat, aber man darf es halt nicht sagen. Und dieses Einschätzen, wie viel sind von jeder Farbe im Spiel. Ich hatte es bisher halt immer nur mit Freunden oder so gespielt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mit 5 völlig mir unbekannten Menschen so gut klappt, aber wir haben es auf der einfachsten Stufe dann auch direkt geschafft. Aber genau, ist auch, man muss dann auch so ein bisschen pokern und das Glück herausfordern.
Über wie viele Runden spielt man das dann?
Also bis zur 7. Runde muss man es geschafft haben, sonst hat man verloren. Man hat 7 Ausbruchversuche. Und man räumt halt, nach jedem Versuch räumt man die ganzen gesetzten Marker wieder ab und fängt von vorne an. Und das war wohl in der ersten Version der Regel nicht deutlich. Und die Leute haben dann immer weiter gespielt und dann haben sie es in der 2. Runde geschafft und haben sich gewundert, was das für ein blödes Spiel ist.
Genau. Ah, okay. Das sind dann doch schon massiver Regelschnitzer.
Ja,
genau. Ja, kommt das Thema auch irgendwie dadurch, weil du sagst jetzt, Kusoka ist Ausbruch und jetzt zeige ich hier Kartensymbole?
Also nicht so richtig. Auf den Karten sind halt so verschiedene, also thematisch eben sind wir Tiere im Zoo. In 7 Tagen sollen wir irgendwie verlegt werden in einer Zoo, deswegen diese Zeitbeschränkung. Wir wollen ausbrechen innerhalb von 7 Tagen und wir sammeln Müll, den die Besucher hinterlassen, und mit diesem Müll versuchen wir halt unseren Ausbruchsversuch zu machen. also die, jede Kartenfarbe steht quasi für eine Müllsorte, ne? Von Popcorn, Eislöffel, Eisstiele, Münzen, Schals, Luftballons. Der Joker ist dann ein Schweizer Taschenmesser. Genau, und jeder hat halt eine Tierkarte oder repräsentiert ein Tier und hat dadurch eine besondere Fähigkeit, die man einmal pro Runde einsetzen kann. Aber nein, sehr thematisch ist das nicht. Kommt nicht rüber. Ist eher wirklich dieses.
Hat ein süßes Artwork, hat ein nettes Setting, aber im Kern dann doch wieder ein etwas abstrakteres Spiel.
Genau, es ist eher abstrakt auf jeden Fall.
Aber hört sich pfiffig an mit diesem kooperativen Bluff. Habe ich auch so noch nicht gehört.
Nee, genau, ist auch einzigartig. Halt in dieser Kommunikationseinschränkung ist es wie viele andere, aber durch dieses gemeinsame Erraten, wie viele Karten es gibt, das ist schon ein sehr witziger Mechanismus.
Könnte vielleicht auch Leuten gefallen, die den Bombusters gefällt, glaube ich, ne? Weil das hat eigentlich gleiche Schlag, ne? Ein bisschen deduzieren und wir spielen gemeinsam. Aber du hast jetzt gesagt, du hast jetzt unterschiedliche Stufen gespielt. Also das sind, ich nehme mal an, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wie äußert sich das dann? Wie wird das Spiel schwieriger und wie wird das?
Genau, man kann den Plan umdrehen, dann hat man einen schwierigeren Plan, wo man sozusagen in der Ausbruchszone einfach mehr Karten vorweisen muss, um wirklich das Spiel zu gewinnen. Und ich habe halt, es gibt 10 Stufen, die man nach und nach freischaltet. Mit jeder Stufe kann ich, wie gesagt, mehr Karten verteilen und es sind mehr offene Karten. Und wie viele Sterne ich brauche, um in die nächste Stufe zu kommen, das kann ich halt variieren. Also in dieser einfachsten Variante sammle ich immer 8 Sterne ein. Das habe ich dann ab der 4. Runde schaffe ich das meistens sogar halt in einem Tag, dass ich mindestens so viel Sterne Belohnung bekomme. Manchmal kann ich dann sogar 2 Stufen freischalten. Das heißt, ich bin schneller auf der 10. Stufe und schneller dann an dem Punkt, wo ich die meisten Karten sehe. Und das kann ich halt schwieriger machen, ne? Ich kann auch sagen, ich muss 12 Sterne sammeln, um in die nächste Stufe zu kommen. Dann wird es entsprechend, muss ich dann mehr riskieren einfach.
Ja, schön. Also es ist tatsächlich, weil ich das ganz am Anfang gesagt habe, ein Spiel, dessen Cover ich schon mal gesehen habe. Also irgendwie hat mich daran der Name schon irgendwie erinnern lassen. Aber ich konnte damit halt überhaupt nichts verbinden. Also gut, dass du da jetzt mal drüber berichtet hast. Weil das wäre so vom Cover eins, was mich jetzt überhaupt nicht unterm Ofenrohr hervorlockt. Und also der Löwe schaut ein bisschen so aus wie aus einem verglückten Wunder von Oz Musical oder sowas von dem Cover.
Ja, also ich finde es auch nicht so, und auch der Spielplan, es sieht nicht so geil aus. Also die haben da redaktionell.
Aber mit Sicherheit keine KI.
Nee, ja, sicher. Aber die haben dem Spiel redaktionell keinen Gefallen getan. Deswegen, ich glaube, es ist günstig auch zu haben.
Ja. Das Cover habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber gespielt noch nicht. Als kleinen Service wollten wir uns eigentlich noch angewöhnen, muss ich mir selber auf die Nase fassen, den Designer und den Artist noch zu nennen. Designer ist Leo Colovini und Artist Bartolomei Korodowski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Genau, erschien bei Pegasus.
Jawohl. Okay, Tobi, möchtest du weitermachen?
Ja, gerne. Ich muss an an mehrere alte Teamfolgen anknüpfen. Zuallererst an die letzte. Da war ich leider nicht mit dabei und ihr habt über Cozy Stickable gesprochen. Und du, Sven, hattest ja davon berichtet, du hattest ein Demo-Set bekommen. Ich hätte fast auch eins auf der Spielvasenmesse mitgenommen. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche Demo-Set. Ich habe es mir aber irgendwann selber gekauft. Okay. Weil ich auch eine 6-jährige Tochter habe, die Stickern über alles liebt. Und wenn noch ein bisschen Spiel dabei ist, dann umso besser. Ja. Und das kommt bei uns super an. Also die will, ich darf gar nicht selber stickern. Sie will alles selber stickern. Und die Entscheidung, wo was zu platzieren ist, das fällt sie auch. Und ich war erstaunlich überrascht, welche Abzweigungen dieses Spiel, diese Story da liefern kann. Es ist ja so ein Choose-Your-Own-Adventure-Spiel, in Anführungszeichen. Es sind hier und da tatsächlich auch Spielelemente drin, dass man ab und zu mal was auswürfeln muss und auch mal Pech dabei haben kann. Und ein Storybuch ist dabei und auf manchen Stickern sind dann gewisse Zahlen drauf und dann kann man halt mit diesen Leuten da interagieren oder nicht. Und es, also bei uns war es tatsächlich auch so der Fall, da passieren Dinge, was vielleicht für Kinder auch hier und da mal traumatisch sein kann. Also ja, wir mussten okay, irgendwann eine Entscheidung treffen, bauen wir jetzt eine Feuerwehr oder bauen wir noch irgendwie ein anderes Gebäude? Wir haben uns für das andere Gebäude entschieden.
Ja, und ja, dann immer ein Fehler. Ich bin bei der Feuerwehr. Kommt. Natürlich hätte ich eine Feuerwehr gebaut.
Da kommt halt irgendwann eine Eventkarte, wo ja, du eine Feuerwehr sehr gut gebrauchen könntest. Ja, und ist unser Haushalt einfach niedergebrannt. Das erklär mal einer Sechsjährigen. Also da ist meine Tochter vielleicht noch ein bisschen sensibler. Gut, dass man danach nochmal einen Catch-up-Mechanismus hat und noch ein viel schöneres Haus bauen kann. So viel zum leichten Spoiler. Da passiert noch viel, 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 viel mehr in dem Spiel. Aber ja, das sind einfach schöne, schöne kleine Geschichten, die man gerade mit Kindern erleben kann. Es ist aber kein reines Kinderspiel. Es ist einfach so ein, ja, leider dadurch, dass es ein größeres Spielfeld ist, ein Brett, ist jetzt nichts, was ich auf dem Sofa irgendwie spielen kann. Da ist es schon ein bisschen zu fummelig. Und dann auch noch das Kartendeck, Eventdeck. Man zieht da aus ich glaube, bis zu 10 oder 12 Decks, 12 Karten immer so ein Eventdeck. Und dann kriegt man über die Zeit einfach viele verschiedene Aktionen, für die man Ressourcen braucht. Die Ressourcen sammelt man auch noch als kleine Tokens. Und wenn ich gewisse Ressourcen nicht habe, dann kann ich die Aktion auch nicht durchführen. Dann muss ich mich für was anderes entscheiden. Und da sind jede Menge kleine Minispiele drin. Und das hat ein richtig cozy Feeling. Absolut verdientes Weight-Rating von 1,6. Also das ist nichts, was, habe ich jetzt 1,6 gesagt? Ich glaube, es ist so normal niedrig, 1,2. So, 1,2, ja. Also das ist also gerade so an der Grenze dazu, ein Spiel zu sein, würde ich mal sagen. Aber es ist eine schöne Beschäftigung. Mehr als Mikro-Makro. Und wer Mikro-Makro mochte und da gesagt hat, ist mir zu wenig Spiel, aber ich will trotzdem irgendwie was so zum Runterkommen, kann sich da gerne Cozy Stickerville einfach mal angucken, weil das kostet auch nicht die Welt. Ja, also für mich in der Familie einfach so ein schönes, schönes kleines Cozy-Erlebnis. Designer Corey Konietzka, das wollte ich noch schnell rausschauen, weil das ist hier auch kein unbeschriebenes Blatt, der liebe Corey. StarCraft the Board Game, einer der ersten Einträge. Das ist schon mal ein großes Pfund, ein großer Unterschied. Star Wars, Outer Rim, The Mandalorian Adventures, also der macht schon irgendwie einen ganz anderen Schlag. Star Wars Rebellion.
Twilight Imperium.
Wow. Weiter können die Spiele nicht voneinander entfernt sein. Eldritch Horror. Ja, so viel dazu. Er hat sein Portfolio erweitert und das nicht sonderlich schlecht, würde ich mal sagen. Ja, und es sind noch etliche andere Illustratoren mit dabei. Weil wir heute so eine Folge haben, ich setze mich auch ebenfalls in den Fettnapf und versuche die jetzt mal alle vorzulesen, so wie du, Sven. Jonathan O'Combe, Olivier Fanier, Damien Mamoliti und Tomasz Morano als Illustratoren. Und bei Asmodee im Vertrieb in Deutschen.
Ja, richtig, genau. Also ich habe ja über die Demo schon berichtet. Ich war oder bin es eigentlich immer noch. Ich bin hin und her gerissen von dem Spiel. Ich finde es ganz cool. Ich habe ja auch es verglichen mit
Dorfromantik oder Carp City, ne?
Also von genau, ich habe es ja mit Dorfromantik verglichen. Dorfromantik habe ich mit einer Tochter durchgespielt, das erste Dorfromantik und Sekura haben wir abgebrochen, weil es zu unübersichtlich war. Egal. Cozy Stickerville hat mir so ganz gut gefallen, aber als meine Tochter dann halt gesagt hat, brauchst du nicht zu kaufen, dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das Geld jetzt nicht ausgeben, um meinen Pile of Shame noch ein bisschen größer zu machen. Der ist sowieso schon groß genug. Von dem her. Deswegen nee, ist es eigentlich abgefallen bei mir. Ansonsten bin ich da schon interessiert gewesen.
Es ist kein Must-Have-Spiel. Also ich sage jetzt niemandem, oh, das musst du unbedingt mal ausprobieren. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Aber mit den richtigen Mitspielern und in dem Fall mit kleineren Kindern, wenn man wirklich ein Spiel gemeinsam spielen will, Spiel in Anführungszeichen, dann hat man einen schönen Nachmittag.
Ist ja auch genau das drin, was der Titel sagt, ne? Es ist ein cozy Spiel. Du kannst nicht verlieren im Endeffekt. Also selbst das, was du jetzt vorhin berichtet hast, die Hütte brennt ab, aber das Spiel geht trotzdem weiter. Du hast trotzdem irgendeinen Ausgang am Ende, hast du irgendein Dorf gebaut. Ja, dann hast du was. Also du hast was erlebt, du hast eine Geschichte erlebt. Ich meine, bei einem Buch kannst du auch nicht verlieren und gewinnen. Du liest das Buch durch und hast eine tolle Geschichte gehabt.
Ja,
stelle ich mir hier ähnlich vor. Bloß, dass du die Geschichte selbst beeinflussen kannst.
Und dass die Story kann in Richtungen gehen, die ich nicht erwartet hätte. Also,
oh Mann, jetzt hör auf.
Dieses Gebäude bauen und ich so, so ein Gebäude kann ich bauen? Wirklich? wo ich dann schon ein bisschen das Spiel geleitet habe. Ich habe meiner Tochter nicht die Option gegeben, dieses Gebäude zu bauen.
Also, wo wir wieder beim Thema Beeinflussung wären. Jetzt hör auf damit.
Ich kann dir danach sagen, worum es da ging. Aber jetzt, das ist interessant, weil ich wollte jetzt eigentlich nur einen Nachklapp zur alten oder der anderen Folge liefern, aber nicht so im Detail darüber sprechen, sondern, und ich schließe jetzt einfach mal den Kinderspiel-Familienspiel-Sektor ab und dann darfst du dann gleich nochmal ein bisschen was
sagen. Das ist ja schön, du fängst ja an wie
eigentlich, ich. Ich wollte eigentlich über Toriki sprechen. Habt ihr von Toriki schon was gehört? Weil das habe ich tatsächlich durchgespielt, ebenfalls mit meiner Tochter.
Nein, nur gesehen, dass es das gibt, aber ich kenne es nicht.
Ich habe das in der Spieleschmiede irgendwann mal gesehen, auch vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor einem Jahr. Es ist super schnell produziert worden und ausgeliefert worden, hat auch nicht allzu viel gekostet und ist mittlerweile auf Platz 6 der Board Game Geek Best Children's Games Ever. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil es aktuell auch ein Rating von 8,5 hat. Da sind wir wieder bei dem
Thema. Ja, und das für ein Kinder- oder Familienspiel, ja. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also das hat mich dann auch überrascht. Und das finde ich ein bisschen überbewertet. Weil ich weiß nicht, ob da so viele Leute investiert waren in Crowdfunding oder wie das zustande kommt. Es ist ein Robinson Crusoe für Kinder mit App. Und zwar sehr, 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 sehr runtergedampft. Und die Kurve der Begeisterung, die flacht zum Ende richtig flach ab. Vielleicht haben wir auch irgendwie, also gerade wenn man das mit Kindern spielt, kannst du es schwieriger steuern. Aber wenn man das nicht sonderlich taktisch angeht, dann hast du da einfach super viele Züge, die ins Leere gehen. Was macht man da? Das ist also vom Material her super nett. Man hat eine kleine Insel, die sieht schon so fragmentiert aus, dass man schon weiß, oh, da gehört auch noch mehr zu dieser Insel dazu. Und wir sind Kinder, die auf der Insel stranden. Wir haben auch noch unseren Professor mitgebracht. Der hat sich nur leider irgendwie das Bein verknickst und kann nicht mit raus. Also leicht der Herr der Fliegen-Vibes hat man da. Und dann muss man raus und Holz sammeln und Nahrung sammeln. Aber man kann nicht so wirklich verlieren. Die App steuert einen schon in die Richtung, jetzt müsst ihr mal und jetzt solltet ihr mal. Aber ich glaube, hätten wir den Professor da noch ein bisschen länger mit seinem Wehwehchen am Strand liegen lassen, wäre da auch nicht groß was passiert. Was machen wir dann da? Das sind jede Menge Hexfelder, die alle nummeriert sind. Und wenn ich dran bin, kann ich ein Feld laufen und ich kann auch ein weiteres Nahrungsplättchen ausgeben, um ein Feld weiterzulaufen. Und wenn ich halt 4 Nahrungsplättchen ausgebe, dann kann ich bis zu 5 Felder laufen. Und dann lande ich auf einem Hexfeld mit einer Nummer. Die Nummer tippe ich in die App ein. Und dann sagt die App, jo, hier pfeifen 3 Vögel und du kannst noch irgendwie 2 Aktionen machen. Du darfst aber eigentlich nur eine dieser Aktionen machen, die dir die App gibt. Und dann ist dein Zug auch schon vorbei. Wir spielen dann quasi einen Tag durch, morgens, mittags, abends. Das heißt, jeder kommt einmal dran. Und die App steuert das alles und gibt es den Outcome dann vor. Und man kann dann da unterschiedlichste Gegenstände finden. Man kann craften. Das ist auch alles irgendwie recht selbsterklärend. Es gab hier und da ein paar Situationen, wo man dann schon mal auf dem Schlauch standen und gesagt haben, würde jetzt eigentlich auch gehen, und sagt halt die App, nö. Und dann kannst du ein Hinweissystem nutzen. Da waren wir dann aber irgendwie nicht gewillt dazu. Ja, und dann kann es halt einfach sein, wenn meine Tochter gesagt hat, ich will jetzt aber dahin und ich will da 3 Bären pflücken, aber eigentlich müssten wir jetzt gerade was ganz, ganz anderes Wichtiges machen, dann pflücken wir halt Bären. Und wenn die da 6 Schritte gehen muss, dann geht die halt immer 1-2 Schritte pro ihrem Zug, bis sie dann da hinten ist und der ganze Tag ist letzten Endes dann raus. Ja, und zum Ende hin, jetzt auch wenn man das nicht mit Kindern spielen würde, wird es dann doch schon sehr grindy, weil die Karte immer größer wird. Man hat auch Umschläge drin mit Überraschungen, da will ich jetzt überhaupt nicht viel spoilern. und ja, man zusätzliche Plättchen immer auflegt, weil sich dann auch Terrain verändern kann. Und dann werden die Wege einfach auch länger. Und man hat dann auch irgendwelche Sackgassen und dann muss man einmal quer über die ganze Insel. Und das wird zum Ende hin zäh, sehr, sehr zäh. Was ich dann eigentlich nur noch als Arbeit empfunden habe. Und ja, meiner Tochter zuliebe dann auch gespielt hat. Also die wollte es jederzeit auch wieder spielen. Die hat immer wieder nachgefragt. Also für Kinder durchaus eine Empfehlung. Ja, man hat auch so ein kleines Büchlein, so eine Art Kompendium, wo man Tiere benennen kann, wo man auch mehr Notizen reinschreiben kann, aber das ist komplett belanglos. Also du kannst ein Tier benennen, danach wirst du mit dem Tier aber eigentlich so gut wie nie wieder was unternehmen. Du hast kaum Begegnungen mit denen. Das hat keine Relevanz, was du da wirklich reinschreibst.
Ja, ich glaube aber für Kinder hat es sehr wohl Relevanz eben. Also wenn du jetzt sagst, ich glaube Kinder gehen da ganz, ganz gut
ja,
drauf ein.
Ja, ja. Ich frage, also du hast ein relativ großes Notizfeld. Ich frage mich, was will ich da reinschreiben? Also Kinder so ab 10, ja, die können das völlig vollschmieren. Ja, dann ist es ein Teil der Immersion, aber es ist spielmechanisch völlig irrelevant. Mhm. Und da hat man ein bisschen was wirklich Potenzial verschenkt. Auch hier und da in der App hätte ich mir dann schon noch eine dritte Option irgendwie gewünscht, dass ich nicht so viele tote Züge habe. Wenn man das ein bisschen ausklammert und sagt, das ist alles auf Kinder zugeschnitten, dann ist das auch eine Empfehlung, aber es flacht halt zum Schluss dann schon ein bisschen ab. Also eine 8,5 finde ich hier ein bisschen übertrieben. Das wäre bei mir so eine 7,5. Und für ein Kinderspiel, ein Familienspiel auch noch gut.
Vielleicht ist das auch eine Bewertung nach der ersten Partie oder so, wo du jetzt ja auch schon recht begeistert drüber geredet hast, wenn es dann eben gegen Ende abflacht. Das ist dann so eine Art Kampagne, wo du dann immer Umschläge freischaltest und das Gebiet erweitert sich und so weiter. Und wenn du dann sagst, in Partie X, in Partie 5 sind die Wege dann so lang, dass es sich abflacht, vielleicht sind die Botgame-Geek-Rater gar nicht so weit gekommen. Weil so sieht es vom Material und von dem, was du erzählst und erforschen für Kinder, sieht ja echt klasse aus. Ich habe noch nie was davor gehört.
Es ist bei Lucky Duck Games erschienen und ich glaube, das sind auch die gleichen Leute dran gesessen, die Chronicles of Crime gemacht haben. Oder was? Die haben doch auch noch Destinies, war ja auch so ein App-Spiel. Ich glaube eher diese Teams da. Ich bin da aber nicht allzu bewandert. Also vielleicht erzähle ich jetzt auch absoluten Quatsch.
Also der Designer Wojciech Graczowski, wow, der hat Chronicles of Crime gemacht, ja, richtig.
Ah, sehr gut, okay.
Das sehe ich gerade hier.
Ja, also da hat man schon die Erfahrung, ja. Und mit den QR-Codes, das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Ja, man hat so auch noch Mini-Missionen, die einen in eine gewisse Richtung leiten. Ne? Also das für ein Familienkind, gerade weil es jetzt auf Platz 6 ist, ja, der Platz 6 der Kinderspiele auf Boardgame Geek, da gibt's halt wenig andere Spiele, die so ein Erlebnis liefern. Und wer sich da jetzt einen Robinson Crusoe für die Kleinsten erhofft hat, der kriegt es hier.
Ja. Und auf Deutsch bei Miraculous erschienen, also bei der Spieleschmiede in Deutsch erschienen. Die App ist auch auf Deutsch dann?
Die ist auf Deutsch, ja. Hat sehr gut funktioniert.
Okay. Coole Empfehlung. Meine Kinder sind da schon, glaube ich, drüber hinaus, aber spannend.
Und ihr habt es jetzt schon komplett durchgespielt?
Wir haben es komplett durchgespielt und ich sehe da eigentlich auch keinen Wiederspielreiz da drin. Ja.
Einmal von der Insel entkommen, warum sollst du dann wieder zurück auf die Insel gehen?
Eben. Woher weißt du, dass ich von der Insel entkommen bin?
Ach so, weiß ich schon.
Meine Tochter hat mich bestimmt jetzt zurückgelassen mit dem
Professor. Hättest du mal eine Feuerwehr gebaut.
So, Sven, hast du denn noch was gespielt, damit man jetzt auch mal zu was Anspruchsvolles kommt?
Ich habe tatsächlich was gespielt. Ich wollte eigentlich was anderes zuerst vorstellen, aber jetzt ziehe ich das Spiel, was ich mit meiner Tochter gespielt habe, vor. Das holt die immer wieder gerne raus, wenn ich dann sage, ach, wir haben nur noch eine halbe Stunde, ach komm, lass uns Minigolf-Designer spielen. Das geht zwar ein bisschen länger als eine halbe Stunde, dann überziehen wir halt ein bisschen, dann habe ich doch ein bisschen mehr Zeit. Aber das haben wir dann wieder mal gespielt. Minigolf-Designer gefällt mir richtig gut. Ist ein Plättchen-Legespiel, Autor ist Alban Nanti, Illustratoren von Gul Iran und Xialong Wang. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das durchziehen mit diesen Autoren und Illustratoren.
Haben heute echt angetan.
Im Spiel, also Thema des Spiels ist es, einen eigenen Golfplatz zu erstellen, einen eigenen Minigolfplatz, das macht jeder für sich. In der Spielfeldmitte liegen Plättchen in drei Reihen, immer pro Reihe ein Plättchen mehr als Spieler. Und wenn ich eben an der Reihe bin, wähle ich mir ein Plättchen aus, stelle da meine Figur hin, das macht dann, und baue dieses Plättchen natürlich in meinen Minigolfplatz ein. Das macht dann jeder Spieler. Und nach dieser Reihenfolge, also die Plättchen sind auf der Rückseite nummeriert, die kleinste Zahl kommt in der Reihenfolge ganz nach vorne. Das sind vermeintlich die schlechtesten Plättchen. Und die mit den größten Zahlen, das sind vermeintlich die besten, die kommen nach hinten. Und nach der Reihenfolge, wie wir die Plättchen dann genommen haben, starten wir in die nächste Runde und nehmen neue Plättchen. Also immer, wenn ich ein schlechtes Plättchen genommen habe, bin ich in der nächsten Runde Startspieler. Und wenn ich eben das beste Plättchen genommen habe, muss ich dann eben gucken, was ich kriege. Und ich kann immer zwei Züge im Voraus planen, weil die Plättchen entsprechend so ausliegen. Genau. Am Ende vom Spiel, also jeder hat am Anfang vom Spiel ein Blueprint gekriegt, wo dann eben aufgezeigt wird, wie groß ist denn mein Platz, den ich bebauen darf. Das sollte ich auch nicht drüber hinausbauen. Das wird mit Minuspunkten bestraft. Auf diesem Platz müssen 10 Minigolfbahnen irgendwie Platz haben. Jede Minigolfbahn, die mir am Schluss fehlt, wird ziemlich heftig bestraft. Jede, die ich zu viel habe, wird auch noch bestraft. Also man sollte genau 10 haben. Und möglichst so, dass die Ausgänge von den Minigolfbahnen, also das Loch, wieder angrenzend zur nächsten Bahn am Anfang ist. Weil dafür kriege ich wiederum Pluspunkte. Und so kann ich einen ganzen Kreis bauen, also von meinem Eingang meines Minigolfplatz zur ersten Bahn, zweite Bahn, dritte Bahn, zehnte Bahn, bis wieder zum Ausgang. Und wenn ich da jeweils nur ein Feld dazwischen habe, dann kriege ich eben echt viele Punkte. Zusätzlich, um den Wiederspielwert zu erhöhen, gibt es eben noch zwei Karten. Eines von der, also wir wollen den Minigolfplatz natürlich nicht für uns selbst bauen, sondern wir sind nur die Designer und wir bauen die für ein Ehepaar. Und die Frau von dem Ehepaar hat eben spezielle Wünsche. Wenn wir darauf eingehen, geben wir Pluspunkte. Und der Herr hat natürlich auch noch spezielle Wünsche. Also es gibt im Endeffekt zwei Siegpunktkarten, die in jedem Spiel wechseln, um ein bisschen Varianz reinzukriegen. Genau. Und die Bahnen haben dann auch noch Schwierigkeitsgrade. Je nachdem, wenn wir da ein Looping einbauen, dann wird die Bahn schwieriger. Und am Ende, wenn da irgendwelche Hindernisse drauf sind, dann hat es eben eine Schwierigkeitsgrad 2, 3. Und pro Bahn berechnen wir die Schwierigkeitsgrad. Und im Mittel sollten wir alle Bahnen so bei 4 haben. Also Schwierigkeitsstufe 4. Wenn ich dann mal eine Bahn mit Schwierigkeitsstufe 6 baue, muss ich halt gucken, dass die anderen Bahnen entsprechend weniger schwer sind, weil ansonsten muss ich mir zusätzliche Cubes am Ende holen, die dann auch wiederum Minuspunkte sind. Oder wenn ich meine Cubes, also diese Schwierigkeitscubes, nicht verbaut habe, gibt es auch wiederum Minuspunkte. Ein, wie ich finde, sehr unverbrauchtes Thema, eine Minigolfbahn bauen. Natürlich ist der Mechanismus gut bekannt, also gerade Carcassonne ist wohl das berühmteste Plättchenlegespiel. Aber die Plättchenauswahl finde ich hier auch eben sehr pfiffig, dass die Plättchen vorsortiert werden und die schlechtesten Plättchen geben dir eben den Vorteil, dann in der nächsten Runde Startspieler zu sein und eben umgekehrt. Das finde ich super gemacht, hat allerdings den Nachteil, dass du ständig Plättchen auslegen musst. Also jeder Spieler ist an der Reihe, ich bereite dann immer schon die Plättchen vor. Wenn wir zu 14 sind, es immer 5er Stapel, die ich rausnehme, aus einem Beutel gezogen. Die muss ich dann vorsortieren, lege sie wieder hin. Dieser ganze Verwaltungsaufwand, der ist schon ein bisschen nervig. Vor allem, wenn es dann halt ein Spieler macht, was meistens ich mache. Aber ansonsten, das restliche Spiel gefällt mir richtig gut. Es gibt keinen deutschen Designer, gibt keinen deutschen Verlag. Rausgekommen ist es bei Thematic Games. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land die sind.
Wie kamst du denn darauf, auf dieses Spiel?
Ich war bei den Brettspielsucht diesmal eingeladen vor 2 Jahren zu ihrem Spieleabend und da hat es einer auf den Tisch gebracht. Aha. Und hat dann auch gemeint, das hat sich dann jeder dort gekauft. Ich habe dann auch mal geguckt, wo kann ich dieses Spiel irgendwo besorgen. Kann man beim Verlag direkt kaufen, ist aber verhältnismäßig teuer, gerade auch mit Versand und so. Mhm. Für ein Plättchenlegespiel. Ich habe es dann auf einem Flohmarkt irgendwann mal erstanden, da habe ich es gefunden und dann habe ich eben die 50 Euro auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ja gut, will ich haben. Da sind auch beide Erweiterungen mit dabei gewesen, die habe ich bis jetzt noch nicht gespielt.
Aber es ist auch ein Glücksfund, dieses Spiel, dass du sonst nur für teuer Geld dir importieren lassen müsstest, beim Flohmarkt zu finden, ne?
Ja, nicht einfach, es war ein Brettspielflohmarkt tatsächlich, halt ja. auf einer Spieleveranstaltung, ja, schon, ein Brettspielflohmarkt, da findet man dann sowas. Ja.
Trotzdem Glücksgriff, ne?
Ja, ich habe davon noch nie gehört.
In irgendeinem Podcast hat da schon mal jemand von gesprochen, aber das war es, glaube ich, nicht du, Sven.
Vielleicht
Sven. Das war irgendein anderer Podcast.
Nee, ich glaube nicht, dass ich das.
Ich habe schon mal davon gehört, genau, das ist, ich finde vor allem das Thema total witzig, muss ich sagen, und ich liebe Plättchenlegespiele, ich finde, kann man nicht genug von haben. Aber genau, ich weiß nicht, ob ich so tief jetzt in die Tasche greifen würde für ein Plättchenlegespiel, weil die Auswahl ist ja doch groß.
Ja, aber ja, Thema hat mich wirklich überzeugt. Die Illustration ist ein bisschen eigenartig. Es sind rote Bahnen. Ich weiß nicht, ob irgendwo auf der Welt rote Bahnen Standard sind, aber die ganzen Minigolfbahnen sind eben rot. Das fand ich schon ein bisschen komisch aussehend, aber natürlich für das Spiel selbst, für die Übersichtlichkeit ist das super.
Ja.
Darf man wahrscheinlich nur nicht rot-grün blind sein, weil Rasen grün und Bahn rot.
Ja. In Deutschland, die Bahnen, wenn du auf den Minigolfplatz gehst, sind eben aus Beton. Dann wären sie grau.
Ja.
Aber das sind halt rot.
Ja, also da hätte ich richtig Lust, das mal zu spielen. Ne?
Ja, ich kann es ja gerne mitbringen aufs nächste Brettspiel treffen. <Yeah. lacht> Auf das hast du doch nur gewartet. Da sind auch Easter Eggs auf den Plättchen drauf. Also da steht dann irgendwo mal ein Tisch mit einer Familie drumherum sitzend und die spielen auf diesem Tisch Minigolf-Designer. Oder solche anderen Gags sind da halt mit dabei. Also recht charmant gemacht, finde ich schön.
Nee, das ist wirklich mal ein Plättchenlegespiel, wo ich Lust hätte, das mal auszuprobieren. Weil die meisten Plättchenlegespiele, die sind halt Plättchenlegespiele. Und also die spiele ich schon mal mit, aber ich würde mir jetzt nicht sofort irgendwie eins kaufen. Weil das jetzt so den super neuen Twist hat oder super thematisch ist. Aber hier kommt das Thema tatsächlich ein bisschen zumindest rüber. Es hat so ein bisschen so ein Snake-Feeling, ja, weil trotzdem willst du ja eine Bahn an der anderen angrenzen und ist ja mehr oder weniger ein lang durchgehender Pfad, den man da bauen will, wenn man das ein bisschen sehr auseinander denkt. Aber so auch wie du das jetzt gesagt hast mit der Marktauslage und ich muss dann auch die Schwierigkeit der Bahnen irgendwie ein bisschen ausgleichen, da steckt schon ein bisschen mehr Spiel drin als in manch anderen plättchenlegen Spielen.
Ja, vor allem, wenn du immer zwei Runden im Voraus schauen kannst, welche Plättchen liegen denn da aus, dann kann ich dann auch sagen, ich setze mich jetzt auf die Bank, also das ist auch eine Möglichkeit, ich nehme gar kein Plättchen, ich setze mich auf eine Bank, um wirklich Stadtspieler zu sein, dafür kriege ich eben kein Plättchen. Aber wenn ich unbedingt einen Anfang brauche, um eben meine Auslage weiter zu puzzeln, dann muss ich vielleicht auch mal so einen Pausezug machen, um dann im übernächsten Zug eben meine Anfangsbahn zu kriegen oder mein Loch zu kriegen oder whatever.
Und musst du da immer angrenzend bauen oder kannst du auch einfach irgendwo am anderen Ende von deinem Blueprint
bauen? Nee, du musst immer zu bereits ausliegenden Plättchen angrenzend bauen, nicht diagonal, also du kannst nicht irgendwo in die Pampa reinbauen, aber du kannst natürlich von deinem Eingang das Ende weiterbauen und parallel, Bahn 10 weiterbauen und parallel Bahn 1 weiterbauen.
Also hattest du auch schon mal irgendwie Situationen, wo du dann jetzt zwingend einen Anfang an der Bahn brauchst, aber du kriegst halt einfach nichts in der Auslage?
Also du kannst auch Bahnen bauen, wo zweimal Löcher drin sind. Ja, dann wirst du halt mit drei Minuspunkten bestraft am Ende, aber das ist schon möglich. Du bist da nie irgendwie stuck.
Okay.
Aber man hat schon am Ende ein positives Ergebnis. Oder klingt ja schon so, man kriegt für einiges Minuspunkte. Aber man kommt nicht mit Minus raus am Ende.
Du kommst über 100 Punkte raus, okay, normalerweise.
Dann geht das ja.
Schon sehr befriedigend. Anders wie bei Arche Nova in der Erstauflage, wo die Regel gesagt hat, so, du hast jetzt minus 10 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Cool. So, das war mein Spiel. Ich habe nachher noch eins. Dennis, du darfst weitermachen.
Jo, eins habe ich auch noch. Am besagten Spielenachmittag habe ich noch ein kooperatives Spiel gespielt. Ist schon ein bisschen älter. Fischen Flip. Ohne S. Fischen Flip. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal gehört. Das ist von Gaia Games. Das ist so ein kleiner Verlag, glaube ich, aus der Nähe von Leipzig, die so Ökospiele machen. Also die haben so ein sowohl ökologisch produziert als auch mit ökologischen Themen. Ecogon ist das bekannteste, glaube ich, von denen. Genau, die machen auch so Lehrspiele und so. Genau, Fischen Flip. Es geht darum, Fische aus einem Fischernetz zu befreien. Wir haben einen Stapel mit verschiedenen Meerestieren, die wir in einen Raster auslegen. Wie viele genau und welche Tiere ist durch Missionskarten vorgegeben, die man dann in verschiedenen Schwierigkeitsgraden steigern die sich. Wir hatten jetzt, glaube ich, die erste Mission gespielt. Wir hatten, glaube ich, vier Spalten oder fünf Spalten. Und dann fängt man mit drei Reihen Meerestiere an und nach oben gibt es noch drei Reihen, wo noch keine Karten liegen. Und dann kommt das Fischfangschiff. Und man muss jetzt versuchen, möglichst die Tiere immer, also die Fische immer abzuräumen, weil jede Runde kommen neue, in jeder Spalte kommt ein Fisch nach. Und sobald man oben links angekommen ist bei dem Fangschiff, hat man verloren. Und wie kriege ich die Fische jetzt aus dem Netz? Ich habe zwei Aktionskarten auf der Hand, mit denen ich Karten tauschen oder flippen kann. Also die Karten sind beidseitig bedruckt und wenn der Delfin auf der einen Seite nach rechts schwimmt und ich flippe die sozusagen über die kurze Kante, dann schwimmt er auf der anderen Seite nach links. Ja, also auf jeder Karte ist ein Meerestier drauf, das in eine Richtung schwimmt. Genau, die sind markiert, dass ich die, wie ich die am Anfang auslegen muss. Also muss so ein Punkt immer oben rechts in der Ecke sein. So, und dann habe ich Aktionskarten, die mich nach bestimmten Regeln Fische flippen lassen. Also eine Reihe, eine Spalte, alle Fische mit einer bestimmten Hintergrundfarbe oder nur einen einzigen Fisch. So. Oder ich kann halt zwei benachbarte Fische tauschen und flippen oder ich kann sie nur tauschen. So gibt es verschiedene Aktionsmöglichkeiten und dann darf ich immer alle Gruppen entfernen, die orthogonal aneinander liegen, die gleiche Tierart zeigen und die in die gleiche Richtung schwimmen und die diese Runde bewegt worden sind.
Hui.
Ja, genau. So, dann wenn ich so eine Gruppe habe, auf die das zutrifft, dann nehme ich die halt raus, alle anderen darüberliegenden Karten oder Tiere sinken quasi in die unterste Reihe ab. Wenn sich dabei nochmal Kombinationen ergeben von Tieren, die sich gerade bewegt haben, die jetzt mit gleichen Tieren benachbart sind und in die gleiche Richtung schwimmen, kann ich die auch nochmal rausnehmen, sodass ich halt auch Ketteneffekte machen kann.
Und Tetris.
Genau, ja, im Prinzip.
An genau das Gleiche habe ich eben auch gedacht.
Ich habe schon die Melodie im Kopf, ja.
Nur, dass ich halt nicht die... Gut, die Formen ergeben sich dann aus den nebeneinander liegenden Tierkarten. Wir hatten dann noch in der zweiten Mission kamen dann, genau, es gibt verschiedene Tiere, die man dann reinmischt. Es gibt auch noch Müll, den man mit reinmischen kann, der bestimmte Eigenschaften hat. Der ist dann schwerer zu entfernen. Genau, es gibt dann noch Tiere, haben besondere Eigenschaften, können noch dazukommen. Also das Ganze wird noch eine Reihe komplexer durch besondere Regeln. Wir hatten das zu viert gespielt, alle zum ersten Mal. Da haben wir jetzt auch nicht so viel, da hat jeder so ein bisschen für sich gespielt. Wir haben nicht so besonders auf Synergieeffekte geachtet. Aber ich glaube, da kann man halt eine Menge rausholen, weil man auch vorausschauend halt spielen kann. Ne? Selbst wenn ich jetzt diese Runde nicht viel entfernen kann, kann ich natürlich das schon mal so richten, dass die Nächsten dann mehr Fische entfernen können. Genau, ich glaube, das Anspruch des Verlags ist, man hat halt dann noch zu allen Fischen oder zu allen Meerestieren, aber auch zu dem Müll und sowas noch so kleine Kärtchen, wo nochmal dann so ein paar Fakten draufstehen. Mhm. Genau, ich fand's, kurz noch hier den Service, also Fischen Flip von Gaia Games. Kevin Loon hat das designt und Dominik Wendland hat die Grafik gemacht. Für 1 bis 6 Personen. Ja, ist ein schönes Denkrätsel. Ist jetzt, also mir hat es Spaß gemacht. Es ist ein witziges Spiel. Kann man gut kooperativ spielen, kann man auch alleine spielen. Hat man eine schöne Knobelaufgabe so.
Was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage, sind wir die Fischer und versuchen die Fische dann auf dem Boot aus dem Netz rauszuholen?
Nee, wir sind.
Oder sind wir die Fische, die dann versuchen, dem Netz zu entkommen?
Ja, ich glaube, was auch immer wir sind, Sea Shepherd, keine Ahnung. Also wir helfen den Tieren, aus dem Fischernetz zu entkommen.
Genau. Wie ich das vorhin gelesen habe, da ging es um den Beifang in Netzen, den man dann befreien soll.
Okay. Da weißt du mehr als ich. Ja, genau. Also es sind halt Delfine, die man befreit, Meeresschildkröten, Haifische, Wale. Genau.
Den Beifang halt, Wale.
Ging nicht um den Hering. Ja, genau. Wale als Beifang.
Okay.
Kleine Wale.
Ja, thematisch wahrscheinlich nicht sehr spürbar, aber Puzzlerätsel.
Ja, genau. Ein nettes kooperatives Puzzlerätsel mit ökologischem Anspruch.
Ohne KI-Illustrationen.
Genau. Und glaube ich auch alles halt auf Recyclingpapier, weiß ich jetzt nicht genau. Also ist alles, die bemühen sich halt auch, das nachhaltig zu produzieren. Mhm. Also da stehen die für.
Also von dem Spiel noch nie was gehört. Ecogon habe ich von denen mal gespielt, ja. Und das war ja auch so ein Ökospiel, nenne ich es jetzt mal, ja, ohne genau. irgendwie negativ zu meinen. Wirklich gut.
Ich finde halt das Interessante, dass es also tatsächlich, genau, die haben den Anspruch, da auch Wissen mit drüber zu bringen, aber trotzdem ist es halt ein gut designtes, sehr spielbares Spiel einfach. Mhm. Das ist ja auch nicht immer gesagt, dass man, wenn nur guter Wille da ist, aber kein Talent, dann, naja. Ja, das war's von mir. Nochmal kooperativ.
Ja, aber deine Runde scheint ja da sehr speziell zu sein. Also Fischen Flip, noch nie was davon gehört.
Ja, hat mich auch überrascht, dass das da liegt. Ja, die haben so ein paar auch unbekanntere oder abseitigere Spiele, hatte ich den Eindruck. Aber alles, wie gesagt, so auf so einem überwiegend, also sie haben auch ein, zwei Kennerspiele, aber überwiegend Familienspiele, viel Kooperatives tatsächlich. Und auch so ein bisschen halt noch so Partyspiele.
Cool. Tobi, hast du denn noch ein Partyspiel oder ein kooperatives Spiel oder ein anderes?
Ja, so semi-kooperativ, wie man es nimmt. Also man kann es auch kooperativ spielen. Ich habe im letzten Podcast zusammen mit Daniel, als wir auf der Spielwarenmesse waren, habe ich kurz von einem Spiel geschwärmt, ohne dass ich das jemals gespielt habe, aber das Thema hat mich dazu verpflichtet, es zu kaufen. Die Rede ist von Mistborn, das Deckbuilding-Spiel. Basiert auf der IP einer noch bekannten Buchreihe, bald vielleicht auch einer bekannten Serie von Brandon Sanderson. Ist eine, also man ist vielleicht im deutschen Raum auch noch bekannter, die Sturmlichtchroniken. Also ein Buchautor, der auch mal Bücher, mehrere Bücher in einem Jahr schreibt und nicht wie George R. R. Martin mehrere Jahrzehnte für ein Buch braucht. Und ich hatte dann
irgendwann mal. Der schreibt ja auch noch andere Bücher parallel. Ja, geht ja nicht nur um Game of Thrones.
Und die Bücher, die Leute interessieren, die lässt er links liegen.
Ja, genau.
Ja,
nee, aber im kreativen Brandon Prozess. Ich lasse dich sprechen, ja. Entschuldigung.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das auf dieser IP basiert und von einem Designer, den ich auch sprechen kann, also einem Autoren, John D. Clare. Und John D. Clare habe ich in einer der letzten Teamfolgen auch schon mal erwähnt gehabt. Ruins, einem Ladder Climbing Hedge Shredding Spiel mit Folienkarten. Hier bei Mistborn sind keine Folienkarten mit dabei. Also dann doch wieder was Besonderes von John D. Clare. Es ist aber im Kern ein sehr klassisches Deckbuilding Spiel à la Dominion, Star Realms, Hero Realms etc. Hat aber trotzdem einen interessanten Kniff. Was wir also bei diesem Spiel hier machen, jeder hat so sein eigenes Deck mit kleinen Münzen. Münzen sind in dem Setting von Mistborn auch, haben eine gewisse Relevanz, also ist auch hier gut mit eingewoben. Aber mit den Münzen hier kaufe ich mir neue Karten aus einem Markt und die füge ich dann wieder in meinen Ablagestapel hinzu. Irgendwann wird der gemischt und dann ziehe ich diese Karten halt wieder neu. Soweit so bekannt. Ich habe aber auch noch eine kleine Playerboard-Auslage, wo ich 8 verschiedene Metalle habe. Und da könnte es sein, dass Leute, die mit Mistborn noch nichts am Hut hatten, da ein bisschen abgeschreckt sind, weil Metalle spielen hier eine wichtige Rolle. Kurzer Hintergrund, man kann, also in Mistborn, Nebelgeborene hier, die können Metalle schlucken und verbrennen und dadurch Superpower-Magie bekommen. Und je nachdem, welches Metall man verbrennt, kann man gewisse Dinge tun, Leute manipulieren, man kann andere Metalle von sich abstoßen oder an sich heranziehen und so nöcher. Und das Spiel versucht hier diese Fähigkeiten ein bisschen auch wieder zu spiegeln. Mit der Zeit, also mit jeder Runde trainieren wir unsere nebelgeborenen Fähigkeiten und können dann auch immer mehr. Das heißt, wir können auch immer mehr Metallplättchen in einer Runde verbrennen. Und warum sollten wir das tun? Weil die Karten, die wir dann irgendwann ausspielen, die Bedingung haben, wenn du dieses Metall verbrennst, dann kannst du das tun. Also ich muss dann auch mich auf eine gewisse Art von Metallkombo dann spezialisieren. Und meine Charaktere, da sind im Moment 4 asymmetrische Charaktere mit dabei, die geben auch eine gewisse Richtung vor. Jedes Mal, wenn ich Bronze verbrenne, dann kriege ich hier nochmal einen Bonus. Ziel des Spiels ist es, den Gegner auf 0 Lebenspunkte runterzubringen oder auf allen 3 Missionskarten, das sind so eigene Tracker, ganz nach oben zu kommen. Ich kann also im Laufe des Spiels durch eigene Karten auch Missionspunkte sammeln. Wenn ich auf diesen Missionstracker nach oben gehe, dann kriege ich teilweise auch nochmal einzelne Boni. Wenn ich ganz oben auf einer Karte bin, kriege ich auch noch einen permanenten Bonus in jeder Runde. Zumindest auf den meisten Karten ist es so. Und dann gibt es noch eine Joker-Ressource, das ist das sogenannte Artium, auch in den Büchern ganz, ganz wichtig, eines der wichtigsten Metalle überhaupt. Und das kann ich dann für quasi alle Metalle hier verwenden. Und wenn ich mehr Metalle verwenden möchte, dann gibt es dann auch nochmal Möglichkeiten, Fiolen auf Karten zu verwenden, also Karten nicht für ihren Effekt auszuspielen, sondern für die Fiole. Und ich will nicht sagen, das bläht das Spiel auf, aber es macht es ein bisschen reichhaltiger. Ich war nämlich jetzt nicht so angetan von einem reinen Deckbuilding-Spiel, aber gerade diese Mechanik drin macht es jetzt für mich dann doch interessanter. Und Dueling-Spiele funktionieren bei meiner Frau eigentlich gar nicht. Und weil sie aber auch diese Buchreihe gelesen hat, war die da voll drin. Und die hätte mich auch beinahe auf 0 Lebenspunkte runtergezimmert, hätte sie nicht irgendwie mich ein bisschen machen lassen in der letzten Runde. Und das war erstaunlich. Also das kommt bei uns, ich muss sagen, das ist eine Erstpartie, das kommt jetzt dann auch nochmal häufiger auf den Tisch. Und man kann das auch kooperativ spielen gegen den Lord Ruler, gegen den großen Herrscher aus den Büchern, kann man das wohl kooperativ dann gegen diesen NPC spielen. Das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Würde ich tatsächlich dann jetzt auch mal gerne machen. Kennt ihr die Reihe? Kennt ihr das Spiel?
Nur mal von gehört, noch nicht gelesen, noch nicht gespielt. Ist das Spiel denn schon auf Deutsch erschienen?
Ja, also jetzt zum Ende März.
Ah, okay, cool. Und du hast schon die Buchreihe komplett auch gelesen oder nur deine Frau?
Die erste Trilogie, es gibt noch eine zweite Trilogie und jetzt bald noch mal eine dritte Trilogie, die angekündigt ist. Also ich bin nicht so deep drin, aber ich habe die relevante Trilogie, und es reicht, wenn man hier das erste Buch gelesen hat, würde ich mal sagen, das habe ich alles gelesen, meine Frau ebenfalls. Und da war man halt schon drin in dem Thema. Also man kennt die Charaktere, man kennt die Fähigkeiten.
Okay, meine Frage zielt dahin ab, kannst du die Buchreihe vergleichen mit dem Spiel? Kannst du da Parallelen ziehen? Fühlt sich das an? Also hast du ja jetzt schon ein bisschen gesagt, aber kannst du das bestätigen?
Man findet sich da schon wieder. Also die Charaktere, die man spielt, die gehen schon in eine gewisse Richtung, wo ich sage, der Charakter, also Marsch, wird jetzt niemandem sagen, der die Reihe nicht kennt, aber der ist so eher so im Verborgenen zunächst und plant da viel, dann kann man den spielen, dann Wien, die Hauptprotagonistin oder Kelsier, die gehen schon in eine gewisse Richtung. Eine Entscheidung, die hat man da getroffen, man spielt einen Charakter namens Shan, die ist in den Büchern eigentlich sowas von irrelevant und ich gehe da auch nicht nochmal näher drauf ein, um da nicht irgendwie was zu spoilern, aber warum man ausgerechnet diesen Charakter da gewählt hat, das verstehe ich nur nicht. Also da hätte man noch zig andere Leute nehmen können, aber man hat sich dann für diese Person entschieden. Ich weiß nicht, ob man da noch weitere Erweiterungen geplant hatte, aber auch das Verwenden der Metalle Drücken und Ziehen, also Drücken und Ziehen ist in den Büchern immer, das bezieht sich auf Fortbewegung, da nutzt man dann immer so Münzen, um sich dann auch durch die Luft zu schießen. Und Drücken und Ziehen ist hier ganz interessant dann umgesetzt, weil ich ziehe Karten von meinem Ablagestapel wieder auf mein Deck. Oder ich kann auch Karten aus dem Markt wegdrücken sozusagen und dann quasi den Markt neu auffüllen. Also so ist es dann schon damit eingebettet und die Marktkarten sind da schon auch weitestgehend thematisch umgesetzt. Man findet hier und da auch interessante Personen wieder. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass es da jetzt groß relevant ist, dass man die Buchreihe kennt, aber es ist durchaus ein Vorteil. Also ich könnte mir da gut vorstellen, dass es schon Special Interest ist. Das war vor, lass mich lügen, vor einem Jahr in der Hotness List auf BGG ganz weit oben. Im amerikanischen Raum sind es auch noch viel, viel mehr Fans von Brandon Sanderson. Und da bin ich auf das Spiel erstmal aufmerksam geworden. Und dann die Kombination mit John DeClair, habe ich gesagt, okay, also wenn das auf Deutsch irgendwann mal kommt, ist es für mich ein Blindkauf. Und bis jetzt keine Enttäuschung.
Cool. Sehr schön. Ich mag ja Deckbuilding-Spiele eigentlich sehr gerne. Was heißt eigentlich? Dominion damals natürlich viel gespielt und dann eben auch Thunderstone gespielt. Bin aber immer wieder zurückgekommen zum Dominion, weil es einfach ein schlichtes, schönes Deckbauspiel ist. Aber eben auch andere Spiele, Deckbauspiele, wo du dann eine Kartenauslage in der Mitte hast, die eben nicht alle 10 verschiedenen Stapel zeigt, sondern eben von einem gemeinsamen Stapel gezogen wird und du dann eben von dort aus wählst, hat sich schon weiterentwickelt. Und wenn du jetzt sagst, Mistborn ist auch ein super Spiel, müsste ich mir mal angucken, genauso wie die Bücher vielleicht. Jetzt wird man nicht nur mit Brettspielen beeinflusst,
sondern auch noch mit Büchern.
Schlimm. Ein Service-Podcast, ja, schön, ne?
Wirklich. Ein Freund von mir, mit dem ich viel spiele, hat sich Ruins gekauft, unter anderem auch, weil er halt dich gehört hat, Tobi, wie du drüber gesprochen hast. Er hatte das eh schon auf dem Zettel und dann hatte er die Folge sich angehört und hat gesagt, verdammt, jetzt habe ich es gekauft.
Hat er sich die Folge bis zum Schluss angehört? Weil ich habe ja nicht in den höchsten Tönen gelobt. Also ich fand das Ende oder den
Wertungs- ja, genau, aber trotzdem, es hat ihn dann doch überzeugt.
Okay. Ne, das freut mich dann trotzdem, ja.
Genau. Und ich habe gerade noch auf dem Pile of Shame Empire's End von John DeClair. Hatte ich dann ja auch witzig. Das hast du dann auch gespielt als John DeClair-Fan? Oder?
Noch naja, okay. Ich würde mich nicht als John DeClair-Fan bezeichnen, aber der kriegt immer mehr, gewinnt er an Kredibilität bei mir.
Alles klar. Sobald ich es gespielt habe, werde ich natürlich drüber berichten.
Gerne. So, jetzt, Sven, jetzt bin ich mal ganz gespannt, was du erzählst.
Ja.
Ja, ich habe ein sehr thematisches Spiel gespielt, zumindest aus meinem Empfinden thematisch. Deckbuilder ist es nicht, es ist eher ein Handkartenmanagement-Spiel. Jeder hat zwar sein eigenes Deck, aber das kannst du weder aufbauen mit neuen Karten, noch kannst du es irgendwie abbauen. Das Spiel nennt sich K2 und es geht in dem Spiel genau darum, diesen Berg K2 zu besteigen. Und zwar möglichst als Erster oben zu sein und eben zu überleben. Spiel kam bei Rebel raus auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wer das Deutsche gemacht hat. Autor ist Adam Kalusa und Illustrator Jarek Nokori. Im Spiel geht es, wie gesagt, darum, den K2 zu besteigen. Man kann verschiedene Schwierigkeitsstufen auswählen am Anfang. Man kann die Nordseite besteigen, die schwerer ist, oder eben die Südseite. Man kann mit dem Winterwetterblättchen spielen, die dann wesentlich schwerer sind, wo dann gut und gerne auch mal 2, 3, 4 Bergsteiger sterben dabei. Oder man kann eben auf der Südseite beispielsweise mit dem Sommerwetter spielen. Da ist es ziemlich sicher, dass alle Bergsteiger überleben. Muss aber nicht unbedingt sein. Spiel funktioniert folgendermaßen. Jeder mischt sein Deck, zieht 6 Handkarten auf die Hand und parallel wählen alle Spieler 3 Karten aus, die sie verdeckt vor sich hinlegen. Und wenn dann alle bereit sind, decken alle ihre Karten auf und vom Startspieler beginnend werden die Karten ausgeführt. Karten gibt es in 2 verschiedenen Formen, Bewegungskarten und es gibt Akklimatisierungskarten. Und diese Karten kann ich dann meinen beiden, also jeder Spieler hat 2 Bergsteiger, die Karten kann ich meinen beiden Bergsteigern zuordnen. Mit Bewegungskarten laufe ich eben nach vorne. Je höher ich im Berg komme, brauche ich mehr Bewegungskarten, um ein Feld zu bestreiten. Und je höher ich im Berg bin, desto kälter wird auch die oder desto schwieriger werden die Bedingungen Und am runden Ende werden dann immer Akklimatisierungspunkte von meinen Bergsteigern, je nachdem, auf welcher Position sie sich am Berg befinden, werden abgezogen. Deswegen brauche ich eben meine Akklimatisierungskarten, um diese nach oben zu treiben, damit am runden Ende keiner stirbt. Denn wenn die Akklimatisierung auf Null fällt, dann ist es vorbei mit meinem Bergsteiger. Ich kann dann auch irgendwann mal mitten auf dem Berg ein Zelt aufschlagen, was dann die Wetterbedingungen ein bisschen mildert und meine Überlebenschancen eben erhöht. Und je höher ich auf dem Berg bin, desto weniger Personen können pro Feld stehen, was dann wiederum diesen Wettkampf bestärkt zwischen den Spielern. Also wenn ich ganz oben an der Spitze, da darf nur eine Person stehen, ein Bergsteiger stehen. Und wenn ich mich da oben eben festsetze und sage, keiner darf auf die Spitze, dann habe ich die 10 Punkte zwar sicher, aber dort oben ist eben auch ziemlich hartes Wetter und ich muss halt jedes Mal 3 bis 4 Akklimatisierungspunkte runter. Das schaffe ich also nicht, da oben stehen zu bleiben. Ich kann zwar die Leute ein bisschen blockieren, aber irgendwann mal muss ich den Berg auch wieder runterklettern, damit der Bergsteiger überlebt. Während ich mit meinen Bergsteigern nach oben kletter, tracke ich diesen Fortschritt. Wie hoch ist er denn gekommen? Es gibt dann 3, 4, 6 und am Ende, ganz oben auf der Spitze, gibt ein Bergsteiger 10 Punkte. Aber auch nur, wenn er bis zum Ende des Spiels überlebt. Runden werden gezählt durch die Wetterblättchen. Ich glaube, es sind, lass mich lügen, 6 Wetterblättchen mit jeweils 3 Runden drauf. Und ein Rundenzähler läuft da eben parallel dazu ab. Man kann das Wetter immer im Voraus sehen, also bis zu 3 Wetterereignisse im Voraus kann ich sehen, was mir passieren wird und somit meine Bergsteiger dann auch positionieren. Manchmal habe ich nur schlechte Wetterbedingungen in einer bestimmten Höhe. Wenn ich oben drüber bin, dann trifft mich dieses Wetter nicht, weil die Wolken unter mir sind. Oder wenn ich eben unten am Berg bin, dann trifft mich das Wetter auch nicht. Somit kann ich dann schon ein bisschen planen, wo werde ich denn meine Bergsteiger positionieren und wo nicht. Dann kommen mir natürlich meine Mitspieler oder meine Gegner in die Quere. Und dann versuche ich eben nach oben zu laufen und dann wieder runter. Ein bisschen unthematisch ist, dass es rein spieltechnisch wesentlich sinnvoller ist, einen Bergsteiger nach oben zu treiben. Und wenn der oben ist und wieder auf dem nach unten Weg, dann schicke ich meinen zweiten Bergsteiger nach oben. Also so eine Art Seilschaft gibt es im Grundspiel zumindest nicht. Es gibt noch eine Erweiterung, das ist der Mount Everest, glaube ich, den man da besteigt. Da gibt es dann spezielle Vorteile, wenn man seine Bergsteiger eben zusammenhält, eben diese Seilschaft bildet. Aber im Grundspiel K2 gibt es das noch nicht. Das ist dann ein bisschen unthematisch, wie ich finde. Aber ein richtig schönes Spiel, was man sich so richtig schwer machen kann. Und ja, blockiere ich dann meinen Gegner, damit er oben an der Spitze umfällt und seine 10 Punkte verliert. Ein bisschen böse, aber ja, richtig cooles Spiel. Gefällt mir richtig gut. Ist auch schon etwas älter. Könntet ihr auch schon gespielt haben? Habt ihr das denn gespielt?
Ich könnte es mal gespielt haben. Ich kenne es, aber ich habe es leider noch nie gespielt, weil ich niemanden kenne, der es hat.
Jetzt kennst du jemanden.
Ja. wie kamst du da? Oder hast du das schon länger irgendwie? Weil
das
ist so ein Spiel, das ist komplett aus meinem kollektiven Gedächtnis hier verschwunden. Obwohl das doch noch sehr, sehr gut bewertet ist. Ne? Es war ja auch mal zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Aber ich, also hier bei mir im Bekanntenkreis, wüsste ich jetzt nicht, wer es hätte. Und deswegen war das. Jetzt, wo du es erwähnt hast, möchte ich es gerne wieder spielen. Weil ich wirklich immer viel Gutes darüber gehört habe. Ist es so tight wie jetzt ein Barrage, wo man dann wirklich um die letzten Plätze dann irgendwie kämpft und sich wirklich zustellen kann? Oder ist es ein bisschen verzeihender?
Du kannst dich schon ziemlich zustellen. Aber es ist mit Barrage, glaube ich, nicht wirklich zu vergleichen. Also da gräbst du den anderen wirklich das Wasser ab. Und klaust ihnen die Punkte. Was du eben bei K2 machen kannst, wie gerade beschrieben, du kannst jemanden im Weg stehen. Und du kannst zwar an Leuten vorbeilaufen, das kostet dich aber Bewegungspunkte. Oben auf dem Berg brauchst du dann eben pro Feld 2 Bewegungspunkte. Und wenn dann eben dein Pöppel da steht und ich dran vorbei muss, muss ich halt schon Karten mit 4 Bewegungspunkten ausgeben. Zusätzlich derjenige Spieler, der die meisten Bewegungspunkte in der Runde ausspielt, kriegt noch so ein Bestrafungsblättchen, wo er dann Bewegungspunkte oder Akklimatisierungspunkte abziehen muss. Also du willst nicht der sein, der mit den meisten Bewegungspunkten kurz dahinter wäre ganz gut. Also du hast schon sehr viel Interaktion, aber mit Barrage, ich glaube Barrage ist nochmal ein bisschen eine Spur heftiger.
Ja, ich glaube generell komplexer, ja. Aber dieses Momentum, ne? Oder dass man sich da halt wirklich das Wasser abgräbt, jetzt halt hier den Zugang zumacht.
Auch vom Bosheitsfaktor ist K2 ja. Noch ein, also es kann schon böse sein, aber du kommst schon klar.
Okay.
Ja, dann stellst du halt ein Zelt auf. Dann übernachtest du im Zelt, bis der blockierende Spieler endlich mal wieder weg ist. Und der will ja auch an die Spitze, also es bringt ihm auch nichts, mir im Weg zu stehen, wenn ich wieder runter will. Außer er wartet halt, bis ich dann weg bin. Genau. Das Spiel ist von 2010 und ich habe das damals auch 2010, also zur Veröffentlichung habe ich es zumindest bei Rebel damals direkt gekauft. Ich habe auch noch die alte Schachtel. Das ist so eine Schachtel, die auf keine andere Schachtel passt, weil sie zu klein ist, aber auch zu groß für andere. Das hat, glaube ich, irgendjemand mal in einer normalen so Siedler von Catan Größe Schachtel nochmal rausgebracht später. Aber ich habe halt noch die alte Schachtel, wo die Erweiterungen, ich glaube zwei Stück wurden mal rausgebracht, zwei Erweiterungen gibt es. Die passen da nicht ganz in die Schachtel rein, zumindest nicht gut. Da hätte ich schon gern die größere Schachtel. Mhm. Aber ja, Luxusprobleme.
Ich hatte noch nie davon gehört.
Noch nie gehört?
Nee, das ist in einer Zeit rausgekommen, wo ich tatsächlich nicht viel gespielt habe. Heidelberger Spieleverlag hat es auf Deutsch rausgebracht.
Ich glaube, Rebel hat dann auch ein, zwei Jahre später nochmal so ein cooles thematisches Spiel rausgebracht, The Cave. Das müsste auch von denen gewesen sein, glaube ich. Da bist du eben Höhlenforscher und musst dann auch Equipment mitnehmen. Da kannst du dann auch tatsächlich, du kannst nicht sterben, aber du musst aus der Höhle dann irgendwann mal rauskriechen, wenn dir eben das Wasser ausgeht, dann hast du nur noch eine Bewegung pro Zug und so. Also auch ein sehr thematisches Spiel. K2 fühlt sich auch sehr thematisch an, obwohl es eigentlich ein Eurogame ist. Also ich fühle zumindest mal mit meinen Bergsteigern, wie kalt es denen sein muss. Und
vor allem, wenn die auch noch sterben können.
Ja, also ganz privat kann ich sowieso nicht nachvollziehen, warum man auf so einen Berg steigen muss. Da würde ich lieber einen Lift nehmen. Außerdem gibt es da oben ja nicht mal einen Brettspielladen. Was will ich da oben?
Das stimmt.
Und privat kann ich es nicht nachvollziehen, aber spielerisch finde ich es toll.
Ja, sehr schön. Ja, also hab ich wieder auf dem Schirm.
Gut, gut. Ich kann es ja auch mitbringen, aber ich glaube, in der letzten Folge haben wir schon erwähnt, wenn wir alle Spiele mitbringen, dann brauchen wir ein ganzes Brettspiele-Jahr.
Wir müssen das dringend verlängern. Das Wochenende muss eine Woche werden.
Wenn das mal reicht. Okay. Tobi, möchtest du noch ein viertes Spiel vorstellen?
Nein. Ich mache heute mal nicht den Sven und mache noch eine Sonderkategorie auf. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich vorhin ein bisschen beschissen habe, aber nein, ich mein Redebedarf ist gedeckt. Die Stimme hat zum Glück bis zum Schluss noch etwas durchgehalten. Schön, hat mir wieder eine Freude gemacht, mit euch ein bisschen über Spiele zu quatschen.
Dennis, du bist auch glücklich und zufrieden?
Ich bin glücklich und zufrieden, genau.
Sehr schön. Und ich belasse es dieses Mal auch bei zwei Spielen und darf dann diesen Podcast schließen. Ich darf mich bei allen Zuhörern bedanken, dass sie so lange durchgehalten haben. Ich glaube, das wird eine unserer längeren Folgen werden, wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue. Vielen Dank fürs Zuhören und ich verabschiede mich. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de. Finde ich gut. Wenn du das machst, Tobi, finde ich super.
So viel dazu, dass ich meine Stimme schonen wollte.
Sehr einfühlsam. Du musst ja nur kurz einführen. Außerdem hörst du dich super an.
Ja, so schön sonor wie deine Stimme.